Ich hoffe. Danke. Ehe ich mit der eigentlichen Predigt anfange, muss ich einfach mal sagen, wie gerührt ich gerade bin von dem, was ihr gerade alles irgendwie improvisiert bekommt. Und vielen Dank, die Lieder, sie kannte meine Predigt ja vorher nicht, aber ich kenne meine Predigt, ich fühlte mich sehr angesprochen, als wenn sie meine Predigt gelesen hatten. Also auch da, die Macht des Heiligen Geistes, die so viel mehr kann als jeder von den Einzelnen. Es gibt Predigten, die sind total leicht. Die schüttelt man so aus der Hand, denkt, ah ja, Gottes Gabe, eine Woche vorher ist man fertig. Und es ist nicht schwer, es zu halten, weil es so ein bisschen eine Friede, Freude, Eierkuchen-Predigt ist. Und dann gibt es Themen, wo man denkt, tue ich mir das wirklich an? Und als es hieß, ich bin hier eingeladen, habe ich gedacht, ich gucke schon mal 2 Wochen vorher irgendwie, was dran ist an Texten. Und dann habe ich einen Kalender geguckt und festgestellt, ah Mist, wir haben als Gemeinde total verpennt, am Montag eine Andacht zu machen zu 1 Jahr Angriff auf Israel. Und dachte, okay, dann holst du das am Sonntag irgendwie nach. Und dachte so, ah schön, tolle Aufgabe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die Bibeltexte passen nicht wirklich, aber der Wochenspruch passt. Und dann habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen und habe gemerkt, ich habe irgendwie so gar keinen persönlichen Einstieg. Ich war mal vor langer Zeit in Israel für eine Woche. Meine größte Erinnerung ist, ich hatte eine Lebensmittelvergiftung. Das hat jetzt nicht so viel mit Krieg und Frieden zu tun, auch nicht so viel mit Religion. Und ich habe mich schwer getan und die Woche war voll und es wurde Freitag und ich hatte immer noch kein Einstück für die Predigt. Und manchmal gibt es der Herr, den Sein ja im Schlafe. Manchmal sind die Wege des Herrn aber auch sehr schmerzhaft. Und deshalb ein sehr persönlicher Einstieg zu dieser Predigt. Denn es wurde Freitag und ich machte meine Post auf und es war ein merkwürdiger Umschlag drin und ich hatte einen anonymen Brief. Es war nicht der erste kritische Brief, den ich irgendwie in meiner Lebenszeit als Pastorin schon zu lesen bekommen habe. Es wird auch nicht der letzte sein, das ist mir klar. Und ich finde es auch ehrlich gesagt völlig in Ordnung, wenn man mir Briefe schreibt oder mir auch direkt mitteilt, mündlich nach dem Gottesdienst oder wenn man mich irgendwo sieht, ach Katharina oder Frau Klein, das, was Sie da gesagt haben, das macht mir Bauchschmerzen, das sehe ich anders. Da kann man mit diskutieren. Aber ein anonymer Brief ist da etwas anderes. Da kann man nicht reagieren, da fühlt man sich einfach nur irgendwie gegebenenfalls angegriffen, ist irritiert, ist sprachlos. Ja, und dieser Brief war nicht nur anonym, er war auch sonst deutlich heftiger als das, was ich gewohnt bin. Ich fand, dass es ein persönlicher Angriff war auf mich als Person, nicht nur als Theologin, sondern wirklich auf meine Menschenwürde. Und vielleicht bin ich da auch zu empfindlich, vielleicht auch, weil die Woche zu anstrengend war, aber ich habe den gelesen und war völlig fertig mit den Nerven. In dem Brief war die Rede davon, dass ich mich nicht wundern solle, wenn meine Konfirmandinnen, betont weiblich, halbnackt vor den Altar treten würden, wenn ich als Vorsitzende mich so unpassend gekleidet zwischen 2 Männern fotografieren lassen würde. Ich weiß nicht, wer von Ihnen irgendwie in den letzten Tagen in die Zeitung geguckt hat. Nur zur Erklärung, da gab es ein Bild von mir in der Mitte und zu meiner einen Seite war mein Kollege Johannes Bornhold und zur anderen Seite stand ein Ehrenamtlicher von uns. Nicht, dass das relevant wäre, aber beide glücklich verheiratet und definitiv nicht an mir interessiert und ich hatte auch nicht vor, sie zu verführen oder Ähnliches, was da im Kopfkino vielleicht abgegangen sein mag. Und es ging eigentlich da wirklich um ein wichtiges Thema. Und auch das hat mich geärgert, weil es ging eigentlich um die Zukunft der Kita bzw. die nicht vorhandene Zukunft unserer Kita. Und ich habe gedacht, auch wenn man da irgendwie reagieren kann, ist alles gut. Und die BFB hat es auch, es gab einen Gegenartikel, war zwar auch kein echter Dialog, aber es war wenigstens keine anonyme Kritik. Und auch nur zur Erklärung, obwohl es eigentlich nicht relevant sein sollte, ein kleiner Hinweis. Ich habe heute extra bewusst auch ein kurzes Kleid an, das andere Kleid war auch nicht kürzer. Das Bild ist im Sommer entstanden und ich hatte keine langen Ärmel. Es gab keinen Ausschnitt, es war, fand ich, völlig harmlos dem Wetter angemessen. Es war auch kein Friedhofsthema, kein Todesthema, kein Kriegsthema. Und ich war auch noch ein bisschen bunt gekleidet und ich weiß auch gar nicht genau, was das Problem dieser Person war, die, so schrieb sie unten, im Namen vieler besorgter Gemeindemitglieder diesen Brief geschrieben hat. Wenn die Person mir das persönlich gesagt hätte oder mir eine Adresse hinterlassen hätte, hätte ich mit Humor antworten können oder hätte rein sachlich, theologisch antworten können. Frau sowieso oder Herr sowieso, vielen Dank für Ihr Schreiben. Hätte vielleicht ein wenig gesagt, finde ich ein bisschen schwierig, wie Sie es formuliert haben, auch wie Sie es sehen. Und hätte dann einfach mit Bibelversen argumentieren können. Hätte sagen können, in der Bibel gibt es gar nicht so viele Verse zum Thema Kleidungsvorschriften. Und sicherlich nicht für ein Sommeroutfit irgendwie bei 30 Grad. Aber okay, Kontexte, historische wie auch heutzutage Kontexte sind wichtig. Als ich diesen Brief gelesen habe, war ich jedenfalls unglaublich verletzt. Ich war traurig und wütend. Und nachdem ich mich dann bei einigen Leuten wirklich ausgeheult und ausgekotzt hatte und ein paar Stunden mit Ablenkung und Eis und Einkaufen verstrichen waren, habe ich mich gefragt, was geht da eigentlich gerade ab? Was geht da bei mir ab? Und auch, was geht in den Köpfen dieser Person vor? Offensichtlich hat da jemand diesen Artikel gelesen oder auch nicht gelesen, auf jeden Fall dieses Bild gesehen und sich gedacht, das geht ja gar nicht. Das darf die Pastorin nicht machen und hat dann irgendwie noch gedacht, da war doch schon mal so ein Bild von den Konfirmandinnen, die war nicht so schick gekleidet wie ich vor 50 Jahren. Das geht auch nicht, das kann doch nicht sein. Dann muss diese Person sich mit ähnlich denkenden Menschen getroffen haben, die müssen drüber gesprochen haben und dann muss diese Person entschieden haben, dazu schreibe ich jetzt einen anonymen Brief. Das sind ja einige Schritte, wo man hätte Stopp sagen können zwischendurch. Ich habe sehr viel nachgedacht und gebetet. Und habe dann gedacht, ach weißt du was, das ist ziemlich hochmütig, was du gerade denkst. Denn irgendwie ist genau dieses Verhalten ja ziemlich typisch Mensch. Jeder ist irgendwie egozentrisch, egoistisch, glaubt fest an ein eigenes Weltbild, ein Menschenbild, ein Gottesbild, hat seine eigenen damit verbundenen moralischen Vorstellungen. Und ist dann im nächsten Schritt schockiert, wütend, verletzt, was auch immer, wenn andere Menschen nicht diesem Bild, diesen eigenen Ansprüchen irgendwie entgegenkommen können, da einfach nicht reinpassen. Geht mir auch so. Denn ganz ehrlich, sonst würde mich dieser Brief ja gar nicht treffen. Dann würde ich da einfach drüber stehen, was ich persönlich auch nicht für gesund halten würde, da so drüber zu stehen. Aber wisst ihr, was mir wirklich Angst gemacht hat, was mich wirklich wütend macht, auch nach mehreren Nächten, die ich drüber nachgedacht habe? Das ist noch etwas anderes. Das ist nicht, dass ich persönlich angegriffen wurde, dass meine geliebten Konfirmandinnen und auch nur die weiblichen, ich sag's nochmal, angegriffen worden sind, sondern dass ich da ein Muster erkenne. Ein sehr menschliches Muster, was ich aber glaube, beobachtet zu haben, was in den letzten Jahren etwas sehr viel stärker geworden ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Es geht darum, dass viele Leute einfach so denken, ich und mein Weltbild, ich und mein Gottesbild, wir haben Recht. Die anderen haben Unrecht, die anderen müssen sich ändern, alle müssen so sein, wie ich es für richtig halte. Ganz schön einfach, wenn man so denkt, ganz schön schwierig für alle Beteiligten und ganz schön traurig, denke ich. Ich glaube, viele Menschen, und auch das ist vollkommen natürlich im gewissen Maße, haben so etwas wie einen Absolutheitsanspruch zu Themen, zu denen es, denke ich zumindest, diesseitig, wo eher keine absoluten Wahrheiten geben kann. Und das wisst ihr, glaube ich, auch, zu vielen Dingen gibt es auch nicht die christliche Meinung, nicht die christliche Arbeitsmoral, nicht die christliche Meinung, irgendwie zumindest nicht, was die Details angeht, zum Kreuz, zur Auferstehung, zur Ehe, da gibt es viele Nuancen. Aber es gibt Dinge, da sind das Alte und das Neue Testament und fast alle Theologen durch alle Zeiten sich irgendwie einig. Es gibt Dinge, die sind einfach so. Darüber kann man in Details diskutieren, aber eigentlich sind wir uns da einig. Das sind die Liebesgebote. Im Alten und ja fast noch mehr im Neuen Testament werden sie betont. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe. Und die am besten irgendwie im Gleichgewicht, wie auch immer das dann konkret funktionieren soll. Was ist eigentlich Nächstenliebe? Ich habe mal nachgeguckt, ohne jetzt in der Bibel nachzuschlagen, wie das eigentlich so definiert wird. Nächstenliebe wird als helfendes Handeln anderen Menschen gegenüber definiert. Es geht um das Wohl des Mitmenschen. Es ist ein uneigennütziges Handeln. Und das Spannende daran ist, es ist völlig egal, ob ich mit dem Leben meines Gegenübers, mit seinen Moralvorstellungen oder so übereinstimme. Ich muss nicht mal mein Gegenüber sympathisch finden. Und trotzdem kann ich meinem Nächsten einfach helfen, weil es einfach das Richtige ist. Die Liebe gewinnt. Die Liebe steht da drüber. Und damit sind wir dann bei dem Wochenspruch aus Micha 6,8. Es ist dir gesagt, Mensch, was Gutes und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Die Liebe, die soll all unser Denken und Handeln leiten. Die Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu uns selbst. Und die Demut, vielleicht kann die dabei helfen, über Grenzen nachzudenken, zu reflektieren. Und nochmal zu mir. Auch ich habe, wie gesagt, ein Weltbild, ein Gottes- und ein Menschenbild, eine Meinung zu Themen, die meiner Meinung nach irgendwie mit meinem Glauben zu tun haben. Manche Meinung, die hat sich bei mir seit Jahrzehnten gar nicht oder kaum verändert. Anderes hat sich verändert, weiterentwickelt, vielleicht auch zurückentwickelt. Aber ich hoffe und bete, dass so etwas wie Liebe und Demut da zumindest meistens irgendwie Kriterien sein mögen bei wichtigen, großen Entscheidungen. Und das heißt eben, ich darf meine Meinung haben, ich darf meine Vorstellung haben, ich darf die auch kommunizieren. Ich muss dabei prüfen, ob sie im Widerspruch zur Liebe, zur Demut steht. Und nochmal einfach, um das Thema ansatzweise abzuschließen, zurück zum Thema Kleidung. Ich bin aufgrund meines Glaubens der Meinung, dass es in vielen Situationen ziemlich egal ist, was man trägt. Ich persönlich versuche aufgrund meines Glaubens, bei der Nächstenliebe irgendwie zu überlegen, zum Beispiel bei Beerdigungsgesprächen. Da habe ich irgendwie im Vikariat gelernt, man muss ganz in Schwarz, schicke Schuhe und am besten noch irgendwie Kostüm kommen. Und ich hatte immer das Gefühl, das fühlt sich falsch an, wenn da Leute, ich übertreibe jetzt, aber in Joggingklamotten sitzen. Und dann habe ich das Gefühl, ich demütige die und bin dann irgendwie überheblich, weil ich was Feineres bin. Und bin dann manchmal auch angeguckt worden und dachte mir so, nee, das kann es nicht sein. Und seit ich das ein paar Mal erfahren habe, versuche ich irgendwie immer im Gleichgewicht zwischen overdressed und underdressed zu bleiben. Und auch bei Beerdigungen, das wisst ihr ja vielleicht alle schon, leider aus eigener Erfahrung, da hat sich viel geändert in den letzten Jahren. Früher, oder vor nicht mal 10 Jahren, als ich angefangen habe, da war es total üblich, alle ganz schick in Schwarz. Ich habe in den letzten 5 Jahren, glaube ich, vielleicht 3 Beerdigungen gehabt, wo wirklich alle traditionell in Schwarz mit hochpolierten Schuhen waren oder so. Da ändert sich ganz viel. Und ich persönlich, ich trage gerne Schwarz. Ich halte es da so ein bisschen wie Johnny Cash, der gesagt hat, er trägt so lange Schwarz, bis die Welt gerecht wird. Aber ich mag auch Farben, einfach um auch die Fröhlichkeit des Lebens, auch meines Charakters irgendwie zeigen zu können und zu sagen können, ich habe Höhen und Tiefen im Leben und die bringe ich zum Ausdruck, lebe da authentisch. Ich bin halt die, als die Gott mich geschaffen hat. Ich bin die, die fragt, ob sie mit ihrem Tun und vielleicht auch schon mit ihrem Denken ihren Nächsten beschämt. Ich bin aber auch die, die sich wohlfühlen muss in ihrer eigenen Haut, um überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Und ich hoffe und bete, dass ich das irgendwie alles einigermaßen unter einen Hut bekomme. Und jetzt die Überleitung zu Israel. Und deshalb noch einmal der Vers aus Micha. Es ist dir gesagt, Gott, es ist dir gesagt, Mensch, was Gutes und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Vor einem Jahr, wir haben es ja eben schon gehört und wir wissen es eigentlich auch alle, ist Israel angegriffen worden. Der Aufschrei war und ist an der Welt groß. Und Israel hat prompt reagiert. Ist für Teile des Handelns vermutlich auch zu Recht kritisiert worden. Und all die Gewalt und das Leid, was dieser Angriff und die ganzen Reaktionen in Folgen gebracht haben, all das ist einfach nur schrecklich. Ich könnte jetzt irgendwie über Palästina und Israel, die Historie, den Nahostkonflikt, den Holocaust, über Erbschuld und Erbverantwortung der Deutschen reden. Aber was würde das bringen? Und zu manchen Themen denke ich auch als Christin, darf ich nicht allzu viel sagen. Das wäre hochmütig. Ich bin nicht Jüdin, Ich wohne nicht dort, ich habe nicht die Erfahrung der Menschen dort gemacht. Aber mich nicht zu äußern, die Gewalt und das Leid dort einfach hinzunehmen, das wäre auch nicht im Geist der Liebe. Im Hohelied, das habt ihr vorhin gehört, da heißt es, wenn einer alles gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, würde man ihn verspotten. Wenn ich also jetzt als Christin davon rede, dass ich daran glaube, dass es auch dort und vielleicht in der ganzen Welt und vielleicht sogar noch im Diesseits eines Tages Frieden geben wird und dass ich dafür weiterhin bete und nicht aufhöre zu beten und davon zu reden, dann darf man mich gerne verspotten. Damit kann ich sehr gut leben. Aber womit ich nicht gut leben kann, das ist Gewalt, von der Menschen sagen, dass sie ewig so weitergehen wird und dass wir eh nichts tun können. Womit ich nicht gut leben kann, ist, dass es Menschen gibt, die für sich beanspruchen zu wissen, was Gottes Wille sei. Ja, und dann erwarten oder sogar verlangen, dass andere danach leben müssen, ohne Rücksicht auf Verluste. Womit ich nicht gut leben kann, ist, dass Jüdinnen und Juden weltweit für das verantwortlich gemacht werden, was der Staat Israel entscheidet. Womit ich nicht gut leben kann, ist, dass Jüdinnen und Juden zurzeit weltweit das Gefühl haben, nicht mehr in Sicherheit auf die Straße gehen zu können, nicht einmal mehr einkaufen gehen zu können und bestimmt nicht irgendwie so etwas wie Glaubenssymbole zu tragen. Hass und Hochmut, ich glaube, die fangen oft im Stillen an. In Gedanken, durch Verletzungen, durch mangelndes Wissen, durch fehlenden Widerspruch anderer Menschen, durch den Unwillen oder die Unfähigkeit, sich und sein Weltbild zu hinterfragen. Aber Hass und Hochmut, die bleiben selten im Stillen. Sie werden laut, werden zu Worten und Taten, die Grenzen überschreiten, die Menschen verletzen, die Menschenleben kosten. Liebe und Demut, die fangen in Gemeinschaft an, in Gemeinschaft mit Gott und unseren Brüdern und Schwestern. Wenn wir liebevoll auf unsere Gemeinsamkeiten und auch auf unsere Unterschiede schauen, wenn wir offen unsere Meinung sagen, unseren Glauben furchtlos leben und dabei die Meinung und den Glauben des anderen nicht verletzen, wenn wir gemeinsam nach Lösungen suchen, wo es vermeintlich keine zu geben scheint, wenn wir gemeinsam beten und hoffen, auch in dem Wissen, dass wir manchmal vielleicht Gottes Hände sein können, aber letztlich doch eben alles in Gottes Hand ist. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Dazu verhelfe uns allen Gott. Amen.